NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Migration und Familienrecht. Eine Herausforderung für die deutsche Justiz. Am 1. Juli wird das deutsche Familienrecht 40 Jahre alt. Bis 1977 galt bei Scheidungen noch das Schuldprinzip. Seither kommt es nur noch darauf an, ob eine Ehe zerrüttet, also gescheitert ist. In diesen 4 Jahrzehnten hat sich das Ehe- und Scheidungsrecht zahlreichen Herausforderungen stellen und gesellschaftlichen Veränderungen anpassen müssen. Es gibt ja inzwischen viele Familienkonstellationen, die zu berücksichtigen sind. Und auch angesichts der großen Zahl an Zuwanderern aus anderen Kulturkreisen ergeben sich immer neue Fragen. Die betreffen unter anderem das Scheidungsrecht, den Umgang der Eltern mit ihren Kindern, aber auch die sogenannten Kinderehen. Wie weit sind Gesetzgebung und Rechtsprechung auf diese Fragen schon vorbereitet? Astrid Springer hat nachgefragt.
Unter den Herausforderungen, denen sich das Familienrecht aktuell stellen muss, ist eine eigentlich längst bekannte. Seit Anfang der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts kamen die sogenannten Gastarbeiter aus Süd- und Osteuropa nach Deutschland. Und mit ihnen Vorstellungen zum Beispiel von Ehe und Familie und der Erziehung der Kinder, die hierzulande, jedenfalls nach der Gesetzeslage, nicht mehr aktuell sind.
Seit 2015 allerdings stellt sich diese prinzipiell bekannte Situation schwieriger dar. Es war zunächst die schiere Anzahl von Menschen aus Kriegsgebieten wie Syrien, Afghanistan oder Somalia, die die deutschen Behörden zu bewältigen hatten. Dass diese neu Zugewanderten aus Krisenländern mit ihren speziellen Problemen die deutschen Gerichte über kurz oder lang zunehmend beschäftigen werden, sieht auch die Juristin Monika Hartges voraus. Sie leitet die öffentliche Rechtsauskunft und Vergleichsstelle in Hamburg.
Nicht alle Familien schaffen es, über diese schwierige Situation von Flucht und sich neu zu integrieren, auch zusammenzubleiben. Das heißt, es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass aus diesem Bereich natürlich in Zukunft mehr und mehr Rechtsfragen auch kommen werden. Natürlich gibt es unterschiedliche Wertvorstellungen, sowohl was die Beziehung der Erwachsenen, also der Ehepartner angeht untereinander, als auch in der Kindererziehung. Bei uns gibt es den Grundsatz der gewaltfreien Kindererziehung. Der Grundsatz heißt nicht, dass er immer auch eingehalten wird, das wissen wir alle. Aber von der Idee her ist er schon in Deutschland sehr weit verbreitet. Und das ist nicht unbedingt die Realität der Kulturen, die vor 10 Jahren zu uns gewandert sind und der Kulturen, die jetzt innerhalb der letzten 4 Jahre zu uns gewandert sind. Das ist klar.
Unter anderem sind es 2 Fallgruppen, die die Familiengerichte aktuell beschäftigen.
In der ersten Gruppe sind es die geflüchteten Familien selbst, sowohl was die Beziehungen der Eheleute untereinander als auch die zu ihren Kindern anbelangt.
Und in der zweiten Gruppe sind es die sogenannten Kinderehen.
Auf den ersten Blick stellen sich für die Familiengerichte die allgemein bekannten Aufgaben, nämlich Ehen zu scheiden, die elterliche Sorge für die Kinder, den Umgang mit ihnen und den Unterhalt zu regeln.
Auf den zweiten Blick wird es dann doch komplizierter, nämlich dann, wenn geflüchtete Familien, zum Beispiel aus Syrien oder Afghanistan, kulturelle Vorstellungen mitbringen, die von den deutschen Rechtsvorstellungen komplett abweichen.
Sumaya Musavis Lebensweg kann dafür als Beispiel gelten. Ursprünglich kommt sie aus dem Iran. Als sie ein Kind war, fuhr sie mit ihren Eltern häufig nach Afghanistan in den Urlaub. Was sie über ihr Schicksal berichtet, übersetzt Asu Ahmadzai ins Deutsche.
Sie war 14 Jahre alt, als sie geheiratet hat in Afghanistan. Das war eine Zwangsheirat und als sie auch nach Afghanistan hingegangen ist, wussten sie nicht, dass da ihre Hochzeit stattfinden wird. Also sie hat immer gedacht, dass sie noch immer wie früher nur zum Urlaub dahin gehen würden. Er war älter, er war um die 7 Jahre älter und das war ein Mann, den sie nicht liebte.
Sumaya, inzwischen 22 Jahre alt, flüchtete mit ihrem Mann und 2 Kindern nach Deutschland, um für ihren behinderten Sohn eine bessere medizinische Behandlung zu erhalten, als sie in Afghanistan zu bekommen ist. Doch insgeheim hatte sie noch einen weiteren Grund. Sie wollte und sie wird sich hier scheiden lassen. Sowohl nach iranischem als auch nach afghanischem Recht ist nämlich eine einseitige Scheidung für Frauen nur sehr schwer möglich.
Und auch die in Deutschland geltende Regelung ist noch ziemlich neu. Sie ist von 2013, als das EU-Abkommen Rom III in Kraft trat. Karin Sehr, Fachanwältin für Migrationsrecht, erläutert die Rechtslage nach neuem und nach altem Recht.
Jetzt ist es letztendlich relativ einfach. In den meisten Fällen, wenn man also, ich sag mal, lange genug hier lebt oder einer lange genug hier lebt, findet in Deutschland auf die Scheidung ganz normal deutsches Scheidungsrecht mit dem deutschen Trennungsjahr Anwendung und die Verfahren unterscheiden sich nicht mehr wesentlich voneinander. Vor Rom III war es so, dass wir hier in Deutschland, ich sag mal, sehr tapfer nach jedem gemeinsamen Heimatrecht der Eheleute geschieden hatten, also nach italienischem Recht, nach türkischem Recht, auch durchaus nach afghanischem Recht Verstoßensscheidungen vorgenommen haben.
Sumayas Mann will sich aber nicht von ihr trennen und scheiden lassen.
Als ich der Familie heile, sie der Verschuldung dann.
Also am Anfang hatte sie sehr, sehr Angst von ihrem Mann und die Familie hat sie auch sehr unter Druck gesetzt. Ihr Vater meinte, wenn du das tun wirst, dann wirst du nicht mehr meine Tochter sein und wirst nicht mehr zur Familie gehören. Und ihr Mann hat sie auch in Deutschland er war sehr aufdringlich, hat sie mal gestört, wollte sie immer kontrollieren und wollte sie nicht alleine lassen.
Die Familie lebt nach wie vor in einer Flüchtlingsunterkunft. Die Trennung wurde dadurch vollzogen, dass Sumayas Mann aus dem gemeinsamen Zimmer in ein Zweibettzimmer in demselben Heim umziehen musste. Für die Kinder hat das Familiengericht die gemeinsame elterliche Sorge angeordnet.
Ihr Mann, der kommt jetzt regelmäßig zu ihr und die reden, auch wenn die Kinder irgendwelche Probleme haben, dann reden die zusammen über die Probleme. Aber sie hat jetzt nicht mehr so Angst vor ihrem Mann und es ist was ganz Normales für sie geworden. Also er hat mit den Kindern regelmäßig Kontakt.
Und wenn das nun nachgelassen hat und ihr Selbstbewusstsein sich gesteigert, ist das wunderbar.
Dass die Möglichkeit, sich zu trennen und zu scheiden, eine befreiende und bestärkende Wirkung auf geflüchtete Frauen hat, diese Beobachtung macht auch Familienrichterin Karen Bilder.
Hier ist auch meine Erfahrung, dass gerade Frauen aus sehr patriarchalischen Gesellschaften, wenn sie in Deutschland sind, das Gewaltschutzgesetz und auch das Familienrecht nutzen können, um sich zu emanzipieren, auch von diesen Strukturen zu lösen.
Gewalt in Ehen und Beziehungen ist ja kein ausländisches Phänomen. Deshalb trat im Januar 2002 in Deutschland das Gewaltschutzgesetz in Kraft. Es ermöglicht den Zivilgerichten, gewalttätige Ehepartner oder Lebensgefährten aus der Wohnung zu weisen. Die Ausweisung ist zunächst befristet, kann aber verlängert werden.
Trennung und Scheidung ausländischer Ehen stellen die Familiengerichte dann vor besondere Schwierigkeiten, wenn sowohl die Familie der Frau als auch die des Mannes die Trennung nicht akzeptieren. Das gilt zum Beispiel dann, wenn sich Frauen der religiösen Minderheit der Jesiden von ihren Männern trennen und scheiden lassen möchten. Die Jesiden leben ursprünglich auf dem Gebiet der Türkei, in Syrien, im Irak und im Iran. In ihren Siedlungsgebieten werden sie seit langem von den Terrormilizen des sogenannten Islamischen Staates verfolgt. Viele sind daher in den vergangenen Jahren unter anderem nach Europa geflohen. Von der Ehe haben sie ihre ganz eigenen Vorstellungen, von denen Familienrichterin Sabine Heinke sagt,
wenn sich da eine Ehe auflöst, insbesondere auch eine Frau trennt, dann ist die des Todes. Das bedeutet, dass sie sowohl von der ehemännlichen Familie als auch von ihrer eigenen Familie verfolgt wird, gerne auch ihre Kinder, dass man ihr die Kinder wegnehmen will und die Frau umbringen will. Wir haben jetzt also mehrfach schon damit zu tun gehabt, dass die Kriminalpolizei da involviert war und diese Frauen in ein Opferschutzprogramm genommen haben, mit dem Ziel, den Frauen ein neues Leben, eine neue Identität und Schutz vor den Verfolgern zu gewähren, weil das anders geht das gar nicht.
Die Grenzen des Machbaren werden dann besonders deutlich, wenn das Familienrecht sozusagen an andere Rechtsgebiete stößt, wie zum Beispiel an das einer speziellen Verwaltungsrechtsmaterie. Taucht beispielsweise eine Frau unter, käme zu ihrem und dem Schutz der Kinder eine Namensänderung in Betracht. Das Namensänderungsgesetz und eine dazu erlassene Verwaltungsvorschrift setzen aber voraus, sagt der Kriminalbeamte Frank Hennigsen,
dass bei der Namensänderung von leiblichen Kindern beide Elternteile zwingend dran zu beteiligen sind.
Familienrichterin Sabine Heinke kommentiert die Situation so.
Man kann sich diesen Irrsinn eigentlich gar nicht genug deutlich machen. Die ist von der Verwaltungsbehörde, die dann den Namen ändert, verlangt, den Vater zu informieren. Jedenfalls schien es mir irgendwie widersinnig zu sein, dass man viel Geld und Personal in Polizeiarbeit steckt, um Menschen vor tödlicher Bedrohung zu schützen und andererseits aufgrund irgendwelcher Verwaltungsvorschriften dann die Häscher auf deren Spur wieder bringt. Will aber sagen, dass wir im Familienrecht bis auf das Gewaltschutzgesetz und haben wir eigentlich ganz wenig Möglichkeiten, darauf Rücksicht zu nehmen, dass gerade in familiären Strukturen tödliche Bedrohungen lauern und auch ernstzunehmende tödliche Bedrohungen vorhanden sind.
Das deutsche Recht ist grundsätzlich nicht darauf eingestellt, dass Scheidungspartner tödlich bedroht werden. Zuständigkeiten knüpfen häufig an den Aufenthaltsort an, was das Untertauchen praktisch unmöglich macht.
Also die Scheidung einer Ehe soll an dem Ort erfolgen, wo der Ehegatte mit den Kindern sich aufhält. Das ist die vorrangige Zuständigkeit. Genauso die Sorgerechtsregelung, auch die soll dort erfolgen, wo die Kinder sich aufhalten, weil dort auch das Jugendamt ist, was dann Kontakt zu den Kindern aufnehmen soll und sich ein Bild davon machen soll, wie die Kinder versorgt sind. Das ist also sehr unglücklich, wenn durch diese notwendigen rechtlichen Regelungen, die da ergriffen werden müssen, wie zum Beispiel eine Sorgerechtsregelung, die Verfolger auf den Aufenthaltsort der Restfamilie zurückschließen können.
Geflüchtete Familien aus den unterschiedlichen Weltteilen haben auch eigene Vorstellungen von Erziehungsmethoden. Ein Begriff wie der des deutschen Kindeswohls ist eher unbekannt. Anna Scherer betreut seit knapp 4 Jahren eine afrikanische Familie, eine alleinerziehende Mutter, die es geschafft hat, mit 4 kleinen Kindern durch die Sahara nach Deutschland zu gelangen. Als ehrenamtliche Begleiterin dieser Familie fällt ihr so manches auf, was in Deutschland nicht bzw. nicht mehr üblich ist.
Größere Kinder werden sehr früh zur Hausarbeit und zu aushäusiger Arbeit mit herangezogen. Wenn dann die Dinge mal nicht so laufen, wie man sie sich vorgestellt hat, da kann es schon mal vorkommen, dass es nicht nur den Klaps auf den Po gibt, sondern auch mal die Ohrfeige. Diese älteren Geschwisterkinder haben, soweit es Mädchen sind, oftmals schon fast eine mutterähnliche Rolle gegenüber jüngsten Geschwistern, die im deutschen Kulturkreis eher fremd sind.
Dazu gehört auch, dass afrikanische Mütter die Familie durchaus für längere Zeit verlassen und die kleineren Kinder in dieser Zeit von den älteren Geschwistern betreut werden. Nach deutschem Recht eine klare Verletzung der elterlichen Pflichten.
Konfliktstoff anderer Art zwischen Eltern und Kindern hat Familienrichterin Sabine Heinke ausgemacht. Die meisten Eltern haben nämlich hohe Leistungsanforderungen an die Kinder, die in der Schule gut sein und möglichst studieren und ein besseres Leben haben sollen als sie selbst.
Die Eltern gucken dann gar nicht so sehr darauf, wie es eigentlich ihren Kindern geht in dem fremden Land. Jedenfalls ergeben sich aus diesen Leistungsanforderungen und auch häufig auch den Ansprüchen der Kinder, die Eltern auch nicht bedienen können, wohl Notwendigkeiten oder Anknüpfungspunkte, dass die Kinder gehauen werden.
Seit dem Jahr 2000 dürfen Kinder in Deutschland nicht mehr geschlagen werden. Schläge und andere körperliche Züchtigungen sollten ebenso tabu sein wie seelische Misshandlungen, also zum Beispiel ständige Demütigungen. Bislang ist das aber auch bei deutschen Eltern noch keine Selbstverständlichkeit.
Misshandeln oder vernachlässigen Eltern ihre Kinder, ganz gleich, ob sie die deutsche oder eine andere Staatsangehörigkeit haben, dann schaltet sich nach deutschem Recht das Jugendamt ein. Es bietet beispielsweise sozialpädagogische Familienhilfen an. Doch dieses Angebot, weiß Familienrichter Stefan Möhle, wird selten bis gar nicht angenommen.
Was seine Ursache darin haben mag, dass kulturelle Vorstellungen eher davon geprägt sind, wenn man einen Hilfebedarf sieht, der Überzeugung ist, dass die Hilfe innerhalb des Familiensystems, des erweiterten Familiensystems, gewährleistet werden muss.
Dem Familiengericht bleibt dann eigentlich nur, die elterliche Sorge zu entziehen. Eine schwierige Entscheidung, die auf viel Unverständnis stößt.
In der ersten Fallgruppe waren es die geflüchteten Familien, die unter anderem mit ihren Auffassungen vom Verhältnis zwischen Mann und Frau und der Kindererziehung die deutschen Familiengerichte beschäftigen.
In die zweite Fallgruppe gehören die sogenannten Kinderehen. Gemeint sind damit Ehen zwischen Minderjährigen unter 18 Jahren, die bereits im Ausland geschlossen wurden. Ihre Zahl wird in Deutschland auf 1500 Paare geschätzt, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich höher liegt. Die meisten verheirateten Minderjährigen, vor allem Mädchen, stammen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan und dem Irak. In der Praxis von Familienrichter Stefan Möhle hat es in diesem Zusammenhang schon sehr eigenartige Situationen gegeben.
Da ist der Ehemann seiner minderjährigen Frau mit dem Ansinnen hier beim Familiengericht vorstellig geworden. Es möge ein Vormund bestellt werden für die Ehefrau und er wolle gern selbst in das Amt des Vormundes eingesetzt werden. Dies kann man schon als ein geradezu pikantes Anliegen bezeichnen, denn hier wird ein Eheverständnis versucht, in das deutsche Recht zu übertragen, in einer Weise, wie man es aus unserer Warte nicht vertreten kann.
Das große Medieninteresse dürfte der Auslöser dafür gewesen sein, dass das Bundesjustizministerium im Februar 2017 einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der unter anderem alle Ehen von Personen unter 16 Jahren grundsätzlich für nichtig erklärt. Ist einer der Partner 16 oder 17 Jahre alt, dann soll das Familiengericht die Ehe aufheben können. Im April hat Bundesjustizminister Heiko Maas im ARD-Morgenmagazin die Beweggründe erläutert.
Kinder gehören nicht vor den Traualtar, sondern sie gehören in die Schule. Bei Ehen unter 16 Jahren, das ist ja schon in der Nähe des Kindesmissbrauchs, das können wir nach unserer Rechtsordnung nicht akzeptieren. Und deshalb haben wir in diesem Gesetz festgelegt, dass diese Ehen grundsätzlich nichtig sind.
Gegen diese rigorose Vorgehensweise gibt es erhebliche Bedenken, wie etwa die vom Deutschen Familiengerichtstag, dem Deutschen Juristinnenbund oder anderen, nicht nur juristischen Vereinigungen. Würden Ehen nämlich für nichtig erklärt oder aufgehoben, verlören die jungen Frauen beispielsweise Unterhalts- und Erbansprüche. Ihre Kinder würden nicht ehelich und die Väter müssten ihre Vaterschaft erst wieder anerkennen. Für viele Frauen wäre eine Rückkehr in die Heimat wahrscheinlich ausgeschlossen.
Auch Karin Sehr, Fachanwältin für Migrationsrecht, hat festgestellt, dass die Realität nicht immer so schwarz-weiß ist, wie es der Gesetzentwurf gedanklich voraussetzt.
Die Ehefrau war vielleicht 15, der Mann war deutlich älter, so Richtung 30 gehend. Anhand der Beratung wurde deutlich, dass die junge Frau einfach gerne mit ihrem Mann weiter zusammengelebt hätte. Ganz normal, wie sie das über die ganze Flucht gemacht hat. Sie hatten die Flucht ja auch zusammen erlebt, haben sich da gegenseitig beigestanden und überhaupt nicht verstanden hatte, warum sie in der Jugendhilfeeinrichtung wohnte. Von daher war so meine Erkenntnis aus dieser Beratung, dass nicht jede dieser Ehen eine schlechte Ehe ist, wo es der einzige Wunsch der jungen Frau ist, aus dieser Ehe wieder rauszukommen. Diese Ehen und das ganze soziale Gefüge, was dahinter steckt und auch das Leben, was ja da schon vielleicht 2-3 Jahre Eheleben stattgefunden hat, einfach zu annullieren, halte ich für, sag ich mal, übers Ziel hinausgeschossen.
Dennoch soll der Gesetzentwurf zügig, also noch vor der Sommerpause, umgesetzt werden. Ob und welche Änderungen er bis dahin erfährt, bleibt abzuwarten.
Insgesamt betrachtet sind die Herausforderungen, die die Migration aus fremden Kulturen mit sich bringt, keine, die das Familienrecht allein und isoliert lösen kann.
Die Hauptschwierigkeit ist und wird bleiben, den Zugewanderten die im deutschen Ehe- und Familienrecht geltenden Vorgaben nahezubringen. Wie etwa die Gleichheit von Mann und Frau, die gemeinsame elterliche Sorge oder die gewaltfreie Erziehung der Kinder.
Stefan Möhle bezweifelt, dass die Zuwanderung überhaupt ein Problem und eine besondere Herausforderung für das Familienrecht ist. Denn, auch das wurde eingangs bereits gesagt, das Familienrecht hat sich schon immer neuen gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen müssen. Auf diesem rechtsgeschichtlichen Hintergrund sieht der Familienrichter die Zukunft eher gelassen.
Das Familienrecht, so wie es sich jetzt darstellt, ist das Familienrecht, wie wir es aus unserer Sicht für richtig halten. Allenfalls wird man wohl davon sprechen können, dass Grenzen auftreten, an die wir stoßen und die wir im Einzelfall lösen müssen.
In der Reihe des Forum hörten Sie Migration und Familienrecht, eine Herausforderung für die deutsche Justiz. Eine Sendung von Astrid Springer, Redaktion Susanne Gommert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.